Click and Rush Episode Nummer 17, zurück also nach einer Woche Pause. Die Pokalwoche hat uns nicht allzu viele Themen gegeben, deshalb haben wir uns da eine Pause gegönnt. Jetzt sind wir aber zurück. Ich bin Ed Uli Hebel und den anderen Ed, den ich gleich begrüßen werde, den kennt ihr so in diesem Setup nicht. Kennen tut ihr ihn aber. Jetzt hoffe ich mal, dass diese Überleitung geklappt hat für ihn.
Ja, nehme ich, aber wir kennen uns aus der, oder die meisten kennen mich höchstwahrscheinlich über die DAZN-Plattform als Experte. So, das und einmal war ich bei euch schon mal. Ich glaube, der Podcast lief ganz gut. Kann das sein?
Der lief sehr gut. Ich nenne jetzt einfach mal deinen Handle, weil so machen wir das hier. @SeppKneisel, ist das richtig?
Das letzte Mal, als wir das on-air gemacht haben, habe ich tatsächlich profitiert und bin von einem Shitstorm ausgegangen. Aber es war tatsächlich positiv. Ich hoffe, dass es in diesem Fall jetzt auch so sein wird.
Selbstverständlich. Also, jetzt machen wir es nochmal ganz für alle, die nicht so sehr bei Twitter und Co. unterwegs sind. Sebastian Kneisel ist heute da. Mein Bruder, @Joachim Hebel, ist heute nicht mit dabei. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, wenn ihr ihm bei Instagram folgt. Hatte einen kleinen Autounfall. Ihm geht's gut, keine Angst. Ihr könnt ihm aber natürlich sämtliche Genesungswünsche und so weiter trotzdem zukommen lassen. Mag ja anderweitig genesen nicht verkehrt sein für ihn. Und er muss arbeiten. Das ist einfach der Grund, warum er in dieser englischen Woche keine Terminmöglichkeit gehabt hat und so ist Sepp heute bei mir, den ich gestern ganz spontan gefragt habe, als ich mit meinem Bruder darüber diskutiert habe, während wir sein neues Auto abgeholt haben, ob oder wie wir das denn machen könnten und dann habe ich Sepp gefragt, ob er denn Lust hätte und da ist er.
Du hast mich gefragt, während ich auf Instagram live war.
So macht man das heutzutage doch.
Genau, also hast du die Chance ergriffen. Im ersten Moment habe ich gedacht, naja, du, das meinst du jetzt halt wirklich ernst. Und dann hast du extra nochmal angerufen und hast gesagt, doch, wollen wir das machen. Und dann habe ich gesagt, natürlich, freue ich mich.
Dann wie ihr das im Hintergrund schon gehört, aber mein Handy klingelt permanent. Ich bin eine gute halbe Stunde entfernt von der Redaktionssitzung zum FA Cup-Spiel am Wochenende, Man United gegen Liverpool. Weil wir hier am Vormittag das ganze etwas improvisiert aufnehmen. So, und jetzt lassen wir das Intro sein und reden über die Dinge, die wir zu bereden haben. Ihr habt das sicherlich mitbekommen, in England wird gerade der sogenannte Hugging Ban diskutiert. Warum? Der Chef der Premier League Masters hat einen offenen Brief geschrieben, in dem er sich gewünscht hat und etwas eindringlicher gefordert hat, dass die Spieler, wenn sie denn schon Fußball spielen dürfen, nicht unbedingt bitteschön zusammenlaufen sollen beim Jubeln, um das Social Distancing dann auch da zu leben. Und ihr könnt euch vorstellen, das ist jetzt zum Politikum geworden. Einerseits die Blase der Spieler, andererseits die Blase der Politiker oder zumindest Fußballfunktionäre, die jeweils unterschiedliche Dinge haben. Und vor allen Dingen an einer Aussage, da entzündet sich ganz, ganz viel. Frank Lampard ist darauf angesprochen worden und Klammer auf, Sepp kennt Frank Lampard noch aus seiner Zeit bei Chelsea, Klammer zu, nee, noch nicht Klammer zu, Komma, kann ihn vielleicht deshalb auch etwas besser einschätzen, jetzt Klammer zu. Der hat gesagt, das ist ein Teil des Fußballs. Die Instinkte, die da sind, um zu jubeln, ist ein Teil des Fußballs und er ist also so jetzt geworden zum Anführer der Bewegung. Das ist nicht ohne weiteres machbar, die Jubel zu vermeiden. Sepp, wenn ich dich, also du bist ja auch, du beschäftigst dich ja ganz viel auch mit der Mentalebene und bist sowieso auch als Spieler und jetzt auch als Trainer oder Experte sehr reflektiert und kennst Lampard eben noch. Wie ist dein Take zu dieser Sache?
Also es gibt natürlich, du hast es schon angesprochen, zwei unterschiedliche Sichtweisen. Zum einen eben Politiker, die gerne die Fußballer als Vorbilder auch nehmen. Sie haben da eine extreme Strahlkraft und aus der Perspektive ist das Ganze auch zu verstehen, zu sagen, bitte nutzt eure Möglichkeiten, die Vorbildrolle eben auch auszuleben und zeigt das nach außen, dass eben Social Distancing ein ganz, ganz großer Punkt ist, der jetzt eben für ein paar Monate nochmal extrem wichtig sein wird. Und ich kann den Punkt verstehen. Auf der anderen Seite, du hast ja schon richtig gesagt, Frank Lampard durfte ich ja jetzt ja, über zwei, drei Jahre auf dem Platz direkt als entweder Mitspieler oder Gegenspieler, auch im Training zumindest, immer wieder erleben. Und für jeden Fußballer, und ich glaube, das spreche ich für Kreisligaspieler, sei es Oberligaspieler oder eben auch Profi, es gibt nichts Schöneres, als mit deiner Mannschaft zu jubeln, wenn du ein Tor erzielt hast, wenn das Spiel gewonnen wurde. Für einen Profi ist in dem Moment das Geld oder der Ruhm, die eigene Marke, zusätzliche Werbeverträge erstmal vollkommen außen vor. Daran denkst du nicht, sondern das sind so diese, ich will schon fast sagen, diese jugendlichen oder kindlichen Instinkte, einfach ein Tor zu schießen. Du fühlst dich wieder wie auf dem Bolzplatz, wenn Zuschauer dabei sind. Zuschauer fallen sich ja auch in die Arme und klatschen und jubeln und geben High Fives. Also das ist schon zu verstehen, was Frank Lampard da auch mit meint. Ich glaube, er wurde jetzt so ein bisschen in die Rolle ihm gedrängt. Ich glaube, ganz so hat er das gar nicht beabsichtigt, sondern er wollte nur auch zeigen, wie wichtig es ist, diese Emotion im Fußball, diese letzte Emotion gefühlt, die du noch hast, dass du die auch leben darfst. Ich bin tatsächlich auch auf der Seite der Politiker zu sagen, hey, als Spieler hast du eine Vorbildrolle, gerade eben für ganz, ganz viele junge Menschen. Und es geht eben darum, auch mal zu sagen, so, wir müssen uns ein bisschen zusammenreißen. Ja, also für ein paar Monate kannst du das echt durchhalten.
Also ich glaube, das ist genau der Punkt. Es geht nur um die Symbolik. Und leider Gottes wird halt ganz viel in der ganzen Corona-Politik geht nur um Symbolik und gar nicht so sehr um die Sinnhaftigkeit. Und wenn man die nämlich mal hinterfragt, dann wird einem relativ schnell klar, dass es ziemlicher Unsinn ist. Das ist jetzt natürlich wahnsinnig populistisch, was ich jetzt raushaue, aber überlegt euch mal Folgendes. Bei einem Eckball im Strafraum spielen wie viele Spieler in direkten Duellen, nicht mal im Ansatz mit Social Distancing nebeneinander, und die werden sicherlich sich auch gegenseitig anschnaufen. Also das, ja, und dann will man es verbieten bei Jubelarien, wo es letztlich ja sogar weniger sind und natürlich auch in der Regel, oder nicht in der Regel, sondern hoffentlich negativ getestete Spieler, die ja sowieso ganz viel beieinander verbringen, im Zweikämpfen, im Training sind und dergleichen mehr. Aber wie du es eben sagst, es geht ja darum, dass das Zeichen, das nach außen gesendet wird, weil wir haben jetzt halt seit 10 Monaten Pandemie. In England ist es ja nochmal sehr viel extremer reingebrochen auf die Menschen als hier in Deutschland. Das kann man sich ja fast gar nicht vorstellen, dass die schon wieder in einem Lockdown sind. Das ist jetzt der dritte härtere Lockdown oder harte Lockdown, in dem sie sind. Und mit dieser Mutation des Coronavirus ja auch nochmal ganz, ganz höhere Ansteckbarkeit haben und entsprechend nochmal anders gebeutelt sind. Und diese Leute, die zum Teil ihre Liebsten nicht mal mehr umarmen durften, die müssen dann halt am Wochenende sehen, wie sich halt Spieler umarmen, die ja sowieso schon privilegiert sind auf ihre Weise, weil sie noch ihre Arbeit ausführen dürfen und generell im Leben ja schon privilegiert sind. Und ich glaube, darum geht's. Und da ist jetzt aber zeitgleich auch das Problem, das ich damit habe. Also ihr kennt ja schon den Julian Knight MP, also übersetzt ist sowas wie Vorstand des Ministeriums für Sport, Medien, unter anderem Kultur ist auch, glaube ich, noch mit drin. Und der hat das Verhalten der Spieler bei Jubeln als hirnlos bezeichnet, zum Beispiel. Ja. Und David Bernstein, auch den kennt der ehemalige Chef der FA, fordert jetzt die Unterbrechung des Fußballs, um Chancengleichheiten zu schaffen. Dann gibt es wiederum die anderen Forderungen, die sagen, beim Rugby in UK wird es schon so gemacht, wenn ein Verstoß entsprechend gegen die Regularien jetzt mal außerhalb des Spiels wirklich stattfindet, dann gibt es halt eine ganz normale Sperre wie eine Quarantäne, also 2 Wochen sozusagen. Und das ist jetzt mein Punkt. Instinkt her oder hin, da ist ja auch Lampard, eben wie du gesagt hast, so reingegangen. Guardiola hat auch gesagt, ja, dann muss man es halt so machen. Was ich mir erbitte ist, und ich letzte Woche oder vor 2 Wochen habe ich was anderes gesagt, aber nur, wenn man die zweite, dritte, vierte Ebene nicht betrachtet. Fußball ist jetzt mehr denn je Politik geworden und Leute versuchen sich jetzt daran zu profilieren. Und meine Bitte ist nur, also jetzt einen Fußballer als hirnlos zu bezeichnen, da waren hirnlose Sachen dabei, aber grundsätzlich ist es nicht hirnlos. Ich bitte mir da einen gewissen Respekt den Spielern gegenüber, weil, und das darf man nie vergessen, die sind ja immer noch sowas wie Gladiatoren, die in Zeiten des Lockdown, ja, die kriegen viel Geld und so weiter, sind privilegiert, schön und gut. Aber die halten ja trotzdem im wahrsten Sinne des Wortes ihre Knochen hin und Da würde ich mir zumindest wünschen, dass da etwas mehr Respekt seitens der Politik kommt und die Spieler nicht wie Nutzvieh behandelt werden. Das stört mich ein bisschen an der ganzen Diskussion.
Bin ich bei dir? Also zum einen ist es natürlich schon extrem, wie schnell eben auf die Spieler und Trainer auch eingehauen wird. Auf der anderen Seite ist genau das aber jetzt auch die Chance für Spieler und Trainer. Eben genau diese Position, die sie innehaben, nochmal wirklich auch für alle anderen als Beispiel auch zu nutzen. Und dann gehen alle damit als Gewinner hervor, weil wenn sie sich dran halten, werden sich 2, 3 Menschen mehr außerhalb des Fußballs auch dran halten. Und dann ist wieder genau dieser Effekt eingetreten. Also man kann nicht nur von einer, wir spielen uns nicht die Bälle zu, sondern wir müssen tatsächlich sagen, wir sind alle in dieser Mannschaft und wir müssen schauen, dass wir da eben bestmöglich durchgehen. Und es fehlt mir tatsächlich eben so auch noch diese Anzahl an Leadern innerhalb des Fußballs zu sagen, so, und wir machen das jetzt auch so, auch wirklich Spieler, die sagen, ich halte mich daran und ich finde das gut und setzen auch Zeichen, weil die Möglichkeit haben sie, auch wirklich zu sagen bei einem Torjubel, ich gehe da nicht hin. Auch wenn da 5, 6 Spieler hinlaufen, wirklich auf Distanz auch mal zuzurufen und das Zeichen zu geben, nein, das ist falsch, was wir hier machen. Ja, also das würde schon auch wieder ein bisschen Bewegung in die Sache bringen und dann findest du auch schneller einen Konsens.
Also ich bin auch bei dir. Grundsätzlich finde ich auch, wenn es nutzt, dann machen wir das bitte. Oder wenn es soweit halt geht, da muss man dann schon auch ein bisschen nachsichtig eben sein, weil das ist ja, wie du eben sagst, auch ein Instinkt. Und wer will jetzt zum Beispiel Sheffield verdenken? Die haben jetzt endlich mal wieder gepunktet, dreifach. Und ja gut, also das erste Mal sozusagen, dann wer will denn verdenken, dass die sich einfach, die müssen was loswerden auch. Das ist ja was völlig menschlich Normales. Und das ist ja auch der Punkt, den man immer verstehen muss. Also Fehler, die passieren aus einer gewissen Menschlichkeit heraus, jetzt die gegen das Protokoll verstoßen, die kann ich immer noch mal nachsehen. Leute, die einfach fanatische Idioten sind, da habe ich eher ein Problem damit. Oder nicht eher, da habe ich ein Problem damit. Und so muss man es, glaube ich, sehen, wenn das nutzt, wenn das hilft, dass das einfach eine generelle Solidarität entsteht, die, glaube ich, gerade UK extrem gebrauchen kann, dann gerne. Also ich hab mir die Daten nochmal rausgeschrieben, muss mir geben. Du hast alleine in der letzten Woche fast 50.000 Neuinfektionen in Großbritannien. Ja. Die Inzidenz ist über 580. Das ist Wahnsinn. 80.000 Tote schon bis hierhin. Sie sind wieder im Lockdown, nachdem sie ja, ich meine, da kann man jetzt auch nochmal gesondert drüber diskutieren, nachdem sie ja dann zwischenzeitlich wieder Zuschauer haben zugelassen. Aber, und das ist ja auch das Schöne, die Premier League hat wieder etwas angezogen. Also hätten wir letzte Woche einen Podcast aufgenommen, hätte ich geschimpft über die Nachlässigkeiten, die es zum Teil gegeben hat, wo ich das Gefühl hatte, dass Profivereine das gar nicht mehr so richtig ernst nehmen. Natürlich auch nochmal insbesondere mit den Eindrücken vom New Year's Day, wo sich Spieler einfach überhaupt nicht dran gehalten haben. Aber aktuelle Woche nur noch 16 positiv Getestete innerhalb der Premier League-Mannschaften. In der Vorwoche waren es 36 Fälle und dabei sind über 600 Testungen mehr gemacht worden. Also es ist schon wieder angezogen worden, bedeutet für mich, die Premier League hat es verstanden, weil, ich meine, das ist uns auch klar, neuerliche Unterbrechung und die politische Lage im United Kingdom ist eine ganz viel schärfere als bei uns hier in Deutschland, wegen eben dieser Mutation. Wäre nicht zu verkraften für die Premier League und terminlich nicht nachzuholen. Sprich, dann müsste die Saison abgebrochen werden. Ich glaube, es ist jetzt wirklich an der Zeit, dass alle, also spätestens jetzt alle, die nur sich jetzt sportpolitisch darum Gedanken machen, aufhören, populistischen Blödsinn zu machen, sondern wirklich nach vorne gehen und zwar sinnvoll nach vorne gehen, damit, wenn wir diesen Fußball haben möchten, und ich kann nur für mich reden, ich möchte ihn gerne weiterhaben. Trotzdem, weil ich schon denke, dass diese Bubble eigentlich insgesamt sehr, sehr sicher ist, vielleicht sogar sicherer als das normale, oder nicht vielleicht, sondern ziemlich sicherer ist als das normale Leben, dann muss jetzt wirklich wieder steril im wahrsten Sinne des Wortes daran gearbeitet werden, dass das so weitergehen kann. Das ist so mein Punkt dazu. Aber klar, also wenn irgendwann das Infektionsgeschehen es halt nicht mehr zulässt, dann muss man halt auch Fußball stoppen. Sehr logisch.
Also ich komme wieder auf das Thema, es muss was gemacht werden und da nehme ich erneut Spieler auch in die Pflicht. Du musst vorweggehen und wenn jeder, lass es aus jeder Mannschaft ein Spieler sein, der ein Zeichen setzt, weil er eben sagt, nein, ich grenze mich davon ab, wenn es eine ganze Mannschaft ist, umso besser, dann machst du kleine, aber wertvolle Schritte, weil damit eben auch Bewusstsein geschaffen wird, weil dann eben auch der Fan draußen sieht, okay, er hält sich tatsächlich dran oder die ganze Mannschaft hält sich dran. Es wird was gemacht. Man kann nicht immer nur eben sagen, ja, macht ihr doch mal. Also bestes Beispiel für mich jetzt, mein Fitnesstrainer ist ein waschechter Londoner und coacht mich über eine App. Und wir haben dann regelmäßig Video-Sessions, dann schaut er eben über die Technik, die ich seit Monaten nach wie vor nicht bei den Klimmzügen auf die Kette bekomme. Und über das letzte Wochenende habe ich nichts von ihm gehört. Und dann habe ich gesagt, Luke, sag mal, was ist denn los? Und da hat er gesagt, du, es geht mir echt nicht gut. Und der Junge ist topfit, der ist Ende 20. Mhm. Ne? Und dann habe ich gesagt, sag mal, hast du? Und dann sagt er, ja, habe ich. Und dann sagt er, das ist kein Spaß. Glaub's mir. Ich kann nichts mehr machen. Wir haben dann einen Videocall gemacht. Meine Frau ist Ärztin. Er coacht sie auch, sie hat ihn gesehen, hat sie gesagt, das ist tatsächlich Corona. Und im Sinne von, du bist so gebeutelt, das ist nicht einfach nur ein Spaß. Und ich persönlich bin damit noch gar nicht in Kontakt gekommen. Also ich habe mich wirklich versucht, soweit es geht, abzuschotten und wirklich nur eigentlich zwischen zu Hause und der Zone zu pendeln. Und das, ja, bis dato Glück gehabt. Aber als ich auch Luke gesehen habe, mein Fitnesstrainer, das gibt's nicht. Also, und in London sagt er, es ist gespenstisch einfach. Ja. Und das ist eine Weltmetropole. Und das Wort gespenstisch zu benutzen, ist schon dramatisch auch.
Ja, ist es. Und ich meine, wir haben ja auch öfter hier an der Stelle dann gesagt, warum das vielleicht so ist. Und das ist, obliegt ja auch gar nicht uns, dann irgendwie da politische Dinge zu bewerten, wie auch immer. Es ist wieder so, wie es ist und wie es im März war und im April. Die Lage hat sich halt wieder zugespitzt. Es ist bei weitem nicht ausgeschlossen. Am Mittwoch ist das nächste Shareholder-Meeting, dass halt weitere Maßnahmen folgen. Und wir wissen alle, worauf es hinausläuft. Irgendwann halt eine potenzielle Pause respektive. Das ist ja dann gleichbedeutend mit dem Abbruch der Premier League. Insofern ist es zumindest gut, dass die Infektionszahlen innerhalb der Premier League-Bubble zurückgehen. Und wenn es nutzt, dieses Zeichen zu senden, weil meinetwegen Leute, die halt keinem Politiker mehr zuhören. Und ich meine, das sind halt auch inzwischen viele, wenn man sich das englische, sagen wir mal, Nicht-Kernland anschaut, sind es halt einfach wahnsinnig viele, die eine gewisse Politikverdrossenheit haben. Und wenn die dann einem, weiß ich nicht, Harry Kane oder völlig wurscht wem, einem Timo Werner oder wer auch immer die Helden von diesen Menschen sind, dann in Anführungszeichen zuhören, die Symbolik verstehen, dann ist es ein gutes Zeichen. Und ich glaube, also nochmal, man darf da jetzt nicht zu extrem dran arbeiten, wenn jetzt jemand sich aus Versehen mal in die Arme eines anderen verirrt, weil das halt so eingewöhnt ist, dann jetzt bitte nicht durchdrehen und gleich wieder völlig ausrasten, aber wäre schön, wenn, ich meine, das gab es ja auch zu Beginn, wenn wir uns an die Bundesliga erinnern, die ersten Szenen, damals, als sich bei Hertha, glaube ich, die Mannschaft gefreut hatte, zusammen und Labbadia das dann auch verteidigt hat hinterher, da gab es einen riesen Aufschrei. Und es war uns ja auch klar, dass diese extreme Untersuchung dieser Szenen irgendwann würde aufhören, insbesondere als sich eben dann im Sommer alles bezüglich Covid-19 leicht beruhigt hat. Aber nicht verkehrt, Zwecksymbolik, das Ganze, glaube ich, nochmal wieder auf die Halde zu legen. Und damit würde ich auch ganz gerne Covid-19 für heute verlassen. Wenigstens in diesem Podcast ist das ja möglich, ansonsten leider nicht so gut. Und ich muss euch gestehen, das wird heute relativ history-lastig. Also wir müssen aufgrund der Geschehnisse der letzten Wochen ein bisschen in die Vergangenheit blicken. Bevor wir das aber tun, will ich einmal ganz kurz mit dir auch, Sepp, weil auch da bist du heute der genau richtige Podcast-Partner, weil du José Mourinho kennst und unter ihm gearbeitet hast. Der ist im Moment in den Schlagzeilen, weil Dele Alli mal wieder nicht gespielt hat, sondern gar nicht im Kader war gegen Sheffield. Und jetzt hat sich zum Beispiel Stan Collymore in einer Kolumne beim Mirror, glaube ich, war es, geäußert und meinte, furchtbarer und diktatorischer Akt, dass Alli nicht im Kader war, Jadson Fernandes auch überhaupt keine Rolle spielt, statt ihn im Kader war. Und er ist wohl nicht so ganz einverstanden, was so die Handhabe Mourinhos mit Dele Alli betrifft. Wir haben uns auch schon mal unterhalten über diese Amazon-Dokumentation, wo man auch sieht, Alli und Mourinho.
Ja.
Was machst du jetzt mit oder anhand so einer Personalie? Wie gehst du damit um?
Also Dele Alli, zum einen begnadeter Fußballer, mag, aber auch noch jung, mag diese Aufmerksamkeit, dieses, ich nenne es gerne auch mal so diese Freigeistrolle. Da hat José Mourinho, jetzt durfte ich ja mit ihm arbeiten, war schon von Anfang an einer, der gerne eben dieses Mannschaftsgefüge, sich eben unterzuordnen, sich eben nicht zu wichtig zu nehmen, immer ganz groß an die Mannschaft auch herangetragen hat, gesagt, wirklich, es geht nur zum einen darum, dass ihr auf dem Platz wirklich füreinander durchs Feuer gehen würdet, aber auch außerhalb. Also er hat ganz stark gefordert, dass Spieler außerhalb des Platzes sich treffen, Dinge unternehmen. Er hat es teilweise sogar organisiert, dass die Jungs sich treffen konnten. Sei es mal ein komplettes Restaurant zu mieten, sodass es keiner mitbekommt. Sei es auch mal eine Diskothek so eben zu organisieren, dass es keiner mitbekommt. Aber dann auch die Jungs wirklich dahin zu schicken. Er hat geschaut, dass die Positionen, die wirklich, also sei es jetzt die beiden Innenverteidiger, dass die zusammen irgendwie da ja, oder öfter was miteinander machen. Was er nicht mag, ist jemand, der sich rausnimmt, der wirklich immer wieder auch schaut, naja, stimmt meine Marke? Ja, es ist der moderne Fußball, daran muss sich Jose Mourinho natürlich auch gewöhnen. Dennoch wird er seinen Stil und seine Führungsart definitiv durchziehen. Er ist ja auch einer der erfolgreichsten Trainer dieser Welt. Und der Erfolg gibt ihm damit auch recht. Ich persönlich mag es, wie er eine Mannschaft führt. Es ist schon auch sehr hart, sehr streng. Gibt aber, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn du konstant deine Leistung abrufst, dann ist es dein bester Kumpel und er macht alles für dich. Das ist, glaube ich, genau der Knackpunkt bei Dele Alli, der gerne sich auch mal eine Auszeit nimmt. So, und dafür hat er eben noch nicht konstant das allerhöchste Level abgerufen. Wir haben alle schon gesehen, was er kann. Diese Brustannahme, rüberflicken, direkter Abschluss, Volley. Also, was er alles mit dem Ball kann, unbestritten. Dann, glaube ich, war es mit F2 oder so, hat er dann irgendwie ein paar Videos gedreht, sofort im Nachhinein. Das sind Dinge, die mag Jose Mourinho überhaupt nicht. Und wenn Dele Alli bereit ist, das abzulegen, dann wird es noch, also ich sehe es zwar kaum, dass es noch irgendwas wird, aber dann könnte es noch was werden. Ich gehe eher davon aus, dass Dele Alli auch seine Meinung klar vertritt und sagt, dieses Markending gehört dazu, das bin ich, so spiele ich Fußball und dann wird es auf den Wechsel hinauslaufen.
Ja, also ich glaube, das ist uns ja jetzt allen klar mit der Personalie Pochettino und ist Paris nochmal heißer geworden, weil er ist sein Entdecker, der scheint ihm augenscheinlich auch zu vertrauen und hat ihn wohl auch ganz gut angefasst. Insofern würde ich schon denken, das Fenster ist ja gerade offen und Tottenham, das ist jetzt so der aktuelle Stand, erwartet ja irgendwie eine Antwort von Paris oder andersrum. Das ist je nach Medium ist das anders gespielt worden. Aber darauf wird es wenigstens mal zunächst per Halbjahresleihe, denke ich mal, hinauslaufen, weil eben, wie du sagst, Alli ist ja schon auf eine Weise auch stur und das natürlich logischerweise getrieben davon, dass er weiß, dass er ja auch ein Wahnsinnsfußballer ist und vielleicht ist das ja auch das große Problem, dass er eigentlich in dieser talentiertesten Tottenham-Generation seit Ewigkeiten vielleicht sogar noch der herausstechende war. Ich weiß schon, Harry Kane, aber so rein talentmäßig in dieser Halbfinalsaison, also 18-19, glaube ich, Champions League, war er ja schon nochmal der den Unterschied gemacht hat in manchen Phasen. Und das ist, glaube ich, das, was er schon auch noch weiß, vielleicht zu sehr weiß etwas. Der einzige Punkt, der mich noch auch bei dir interessiert, weil du es ja eben bei, also die erste Chelsea-Amtszeit, und das war ja nun mal die allererfolgreichste überhaupt in seiner Karriere wahrscheinlich, ja, wobei Porto und Real Madrid ist ja und Inter war auch nicht so schlecht, aber irgendwie das Gefühl ist schon da, dass er sich mehr an einzelnen Spielern reibt, Mourinho, als das vormals der Fall war. Also ich kann mir aus der ersten Chelsea-Amtszeit, auch Inter, kann ich mir irgendwie keinen rausziehen, den er wirklich so konsequent, permanent, wie soll man sagen, ja, mit Maßnahmen oder eben nicht, mit Nichtbeachtung in dem Fall bei Alli gestraft hat.
Als hättest du meine Notizen, meine Vorbereitung gelesen. Da habe ich sofort schon eine Geschichte dazu. Er hat es damals nicht wirklich öffentlich gemacht. Das war noch genau die Zeit, in der er sich eigentlich komplett vor die Mannschaft gestellt hat, hat aber intern noch extremere Worte gefunden für mich. Also ich habe ja auch die Doku geschaut und die Art und Weise, wie er mit Dele Alli gesprochen hat, war für mich normal. Ich habe ihn schon schlimmer reden hören, also schon wirklich krasser. Ich meine, das, wenn die Kameras dabei sind, wirst du dich da auch ein bisschen zurückhalten. Ich kann mich an eine Situation erinnern, in der man eigentlich einen sehr guten Freund, sogar, muss man schon fast sagen, ist auch selten, der eben damals gespielt hat, portugiesischer Nationalspieler, Namen sage ich jetzt nicht, in der Mannschaftsbesprechung so rund gemacht hat, dass er geheult hat, der Spieler. So, vor der Mannschaft wurdest du so fertig gemacht, dass du Tränen in den Augen hast. Und das war genauso die Art und Weise, wie José Mourinho damals eben seine Mannschaft geführt hat. Knallhart nach außen für die Mannschaft und intern, aber genauso knallhart auch, auch hier wieder für die Mannschaft gegen Einzelne, die sich eben zu wichtig nehmen, die sich Pausen gönnen, die sich ja eben diese Freiheit nehmen, auch mal einen Sprint weniger zu machen oder den Sprint eben nur auf 99% zu machen. Da hat er ein ganz, da ist er sehr sensibel und sehr, ist sehr dünnes Eis bei ihm. Und mir gefällt es tatsächlich nicht, da bin ich bei vielen auch schon dabei, dass er schon den einen oder anderen Spieler öffentlich auch angezählt hat. Das, ja, gehört sich einfach nicht, weil als Trainer möchtest du von deinen Spielern auch nicht öffentlich angezählt werden. Ja. Deswegen ist das eigentlich so ein Gentleman's Agreement, dass man das nicht macht. Dennoch intern, dass du Dele Alli auch aus dem Kader nimmst und ihm das knallhart so sagst, für mich absolut verständlich. Wichtig ist nur, ich glaube, Dele Alli ist jetzt 24. Kumpel, lern was draus. Das ist eine ganz wichtige Message, die du da mitbekommst von einem der erfolgreichsten Trainer. Ja, du hast die Möglichkeit zu gehen, aber nimm bitte was aus dieser Zeit mit. Und auch hier sind wir wieder bei dem Thema Leader. Kann ich mich mit der Situation, ja, wie soll ich sagen, nicht neutral, weil man hat immer ein Gefühl dabei, aber bestmöglich damit auseinandersetzen, was habe ich auch vielleicht verkehrt gemacht, um diese Reaktion zu erhalten. Nochmal, also es ist natürlich ein genialer Kicker und wenn er zu PSG geht, was natürlich, das Ganze macht ja auch Sinn, zu einem Trainer, der ihn durchgehend in den Arm nimmt, dann ist das ein super Match, dann passt das und dann werden wir auch wieder deutlich bessere Spiele und mehr Spiele von Dele Alli sehen, weil der Junge gehört natürlich auf den Platz.
Ja, ich fürchte, das ist das Problem an der ganzen Geschichte, dass also Mourinho macht's ja nicht, weil er ein Assi ist oder so, sondern Der macht's ja, weil er ganz genau weiß, was in dem Typen schlummert. Und das ist ja das Gemeine, das hatte ich auch gar nicht mehr so auf dem Schirm, als ich diese Amazon-Doku geguckt habe, dass der wirklich ja funktioniert hat in den ersten Wochen und zwar richtig funktioniert hat und offenbar dieses Gekritzle ja auch geklappt hat. Und das ist jetzt der abschließende Punkt da dran. Und wenn man sieht auch, wie er mit Bale umgeht, den scheint er ja auch entsprechend nochmal klar gemacht zu haben, Junge, letzte Chance, letzter Aufruf vor Golfplatz, weil sonst ist vorbei. Und ich gehe davon aus, ehrlich gesagt, dass Mourinho nicht so doof ist und einen Privatkrieg mit Alli führen würde, wenn der in dieser Mannschaft so extrem angesehen und verwurzelt wäre und auch so ein richtiger Typ wäre. Das hat man ja auch gesehen in der Szene, als er reinkam nach irgendeinem Spiel, ich krieg's gar nicht mehr hin, es war schon ohne Zuschauer und dann motzt er erstmal rum und dann sagt Eric Dier zu ihm, Junge, dann sag's mir doch ins Gesicht, wenn dir was nicht passt. Und dann sagt er, nö, musst ja keinen Einzelnen nennen und das hat sich Mourinho eine Zeit lang angeschaut, war aber schon recht klar auf Seiten Dyers. Kurzum, ich glaube, Alli ist nicht immer, also das ist immer noch, wie du, das hast du, glaube ich, ganz richtig gesagt, ist immer noch so irgendwie recht kindlich. Und auf der anderen Seite weiß er auch, ich bin gut. Ich bin so gut, es hat immer geklappt bislang in diesem Leben. Und ich würde denken, dass Mourinho ganz genau auch sieht und beobachtet hat, innerhalb dieses Mannschaftsgefüges, die anderen finden den gerade auch nicht mehr so geil. Und ansonsten würde der das nicht tun. Da bin ich mir sehr, sehr sicher, dass er nicht einfach nur auf Teufel komm raus jetzt in den Machtkampf mit Dele Alli und meinetwegen seinen Gefolgschaft in der Kabine oder so führen will, sondern ich gehe davon aus, dass der ziemlich sicher da die Sprache der Mannschaft spricht und das ist, glaube ich, was auch konträr anders ist, zum Beispiel zu Collymores Kommentar, der davon ausgeht, dass die Mannschaft komplett auf Allys Seite ist. Das glaube ich inzwischen tatsächlich nicht mehr, weil Tottenham, meine ich wenigstens, hat gesehen, oh, das mit Mourinho könnte klappen, weil der hat uns durch eine Phase geführt, in der wir viermal die Woche gespielt haben und trotzdem waren wir an der Spitze der Premier League. Und ich glaube, sie sind trotzdem irgendwie näher dran als die ganze Zeit unter Pochettino, so blöd das klingen mag.
Weil ja, bei Pochettino war es immer noch auch dieses Thema Entwicklung, irgendwie den Verein in die nächste höhere Kategorie zu entwickeln, zu trainieren, zu führen. Und mit Mourinho kommt nur eine Sache, und das ist das Wort Erfolg. Ich will Erfolg haben. Und er sagt ganz klar, ich will Erfolg haben. Und ich brauche euch dazu. Aber mir ist es wichtig, selbst auch als Trainer mich so zu positionieren, dass ich ein sehr erfolgreicher Trainer bin. Wie kannst du das messen? Anhand von Titeln. Ja, wenn er sagt, auch bei United, ich glaube, in der ersten Saison, dass er nur 28 Gegentore kassiert haben, war es ja so, dass er das auch gerne für sich genutzt hat. Klar, aber es wurmt ihn, dass er eben nicht den Sprung auf Platz 1 geschafft hat. Und das ist ja mittlerweile so in dieser Mannschaft drin, dass sie auch dieses Erfolgsdenken mit dabei haben. Und das ist tatsächlich der Punkt, du hast die Szene eben angesprochen, wenn du sie jetzt nicht gesagt hättest, hätte ich sie ja nochmal erwähnt. Das muss Dele Alli lernen. Weil es ist genau diese Situation, wenn du unzufrieden bist, geh in die Kabine und nenn Namen. Es gibt nicht ein Spiel, in dem alle 11 Akteure auf dem Feld durchgehend schlecht sind. Es gibt immer 2, 3, die ihre Leistung liefern, konstant gut. Es gibt 3, 4, die dann komplett abfallen. Oder einer, der halt gerade wirklich, in England sagt man, einen Stinker hat. Ja? Der wirklich einfach, da geht halt gar nichts. So, du hast 2 Möglichkeiten, du kannst ihn ansprechen, kannst sagen, straff dich jetzt, du Knallfrosch, oder komm, ich nehme dich einen Arm, das kriegen wir zusammen hin. Wenn du dich dafür entscheidest, dann nenn auch Namen, dann ist das in Ordnung. Das müssen wirklich auch die Führungsspieler machen. Er möchte ja Führungsspieler sein. Und dann musst du das auch machen. Da kannst du nicht wir alle und Eric Dier hat es dann schon gesagt, ja, dann sprich mich doch an oder sprich die Namen an, die eben den Fehler gemacht haben. Weil dann schaffst du Reibung. Dann kommst du auch nach vorne. Dann erklärt sich nämlich Eric da, ja, in der Situation habe ich das und das gedacht. Ah, okay. Dann ist es ein Informationsaustausch. Und so ist das gefühlt immer irgendwie hintenrum. So ein bisschen nicht ehrlich. Also du bist nicht direkt, du bist nicht straight. Und dann entwickelt sich das Ganze, du hast richtig gesagt, dass eine Mannschaft eher sagt, der findet keine klaren Worte. Ja, da höre ich erstmal jetzt nicht mehr so zu. Ja, das ist ein ganz normaler Prozess innerhalb einer Kabine.
Und wenn er dir dann halt auch sportlich nicht mehr komplett hilft, dann wird es halt auch schwierig, dass du dann noch die Meter machst, die er halt nicht mehr macht, beispielsweise. Das ist halt so das Problem. Genau. Jetzt kommt der History-Teil der Veranstaltung. Eigentlich sind sie noch nicht ganz Geschichte, aber zumindest hat uns diese Woche einiges an Themen diesbezüglich geliefert. Ich fange einfach mal an mit einem Mini-Nachruf. Da müssen wir auch gar nicht so viel drüber sprechen, weil er auch schon etwas länger her ist jetzt. Am 4. Januar ist Colin Bell verstorben im Alter von 74 Jahren. Und die wenigsten, die hier zuhören, werden mit dem Schaffen so richtig vertraut gewesen sein. Aber ich will den einfach nochmal nennen, weil und das sagt ja auch schon was, im City of Manchester Stadium ein Stand nach ihm benannt ist und nicht wenige bei den Citizens sagen, dass er der größte Fußballer, was jetzt die Fähigkeit betrifft, jemals im Trikot der Sky Blues gewesen ist. Ein ganz schüchterner Typ, der kein Ego hat, hat man ganz viel gesagt, der in der zweiten Liga zu City gekommen ist, insgesamt 13 Jahre geblieben ist und die Erfolge, von denen man am meisten Notiz nehmen muss, 68 Meister geworden, 1970 den Europapokal gewonnen, fast 500 Einsätze, 49 Länderspiele, ist ein Wahnsinnswert für damalige Verhältnisse. Ganz knapp nach der Weltmeisterschaft zur Nationalmannschaft gekommen, hat sich dann mit 29 verletzt und eine etwas schwerere Verletzung davon getragen. So, und das war zu dem damaligen Zeitpunkt halt dann fast ein Karriereende, dann ist er so leicht ausgefadet bis dahin. Aber mit Frankie Lee, Mike Summerby zusammen Ende der 60er das Offensivtrio in England gewesen. Kleiner Spieler, athletischer Spieler, aber und schon lange bevor Steven Gerrard er selbst gewesen ist, so ein richtiger Box-to-Box-Mittelfeldspieler, der ganz, ganz viel in England geprägt hat und viele, viele Jugendliche inspiriert hat zum Fußballspielen. Und an der Stelle sei dann der Nachruf einem solchen Spieler durchaus gegeben. Colin Bell also ist mit 74 Jahren verstorben und wird aber sicherlich weiterhin, und ist er ja auch schon geworden in den letzten Spielen in Manchester, jeweils beim Derby, respektive dann im FA Cup gegen Watford nochmal entsprechend, nicht gegen Watford, gegen Birmingham entsprechend geehrt worden. Und wie sagt man dann immer, RIP an der Stelle. Und jetzt, also jetzt wird's fies, weil eigentlich ist es noch nicht so richtig History, aber ein Spieler hat seine Karriere beendet und ein Spieler hat seine Karriere, zumindest ist es noch nicht ganz offiziell, aber es wird passieren, in England beendet. Wir müssen über Wayne Rooney und über Mesut Özil sprechen. Sepp, vielleicht machen wir's, fangen wir mit Rooney an. Das ist im Verlauf der letzten Woche klar geworden. Er hat sein letztes Spiel schon längst gespielt. Im November 2020 wird jetzt tatsächlich 2,5 Jahre hat er unterschrieben, der Cheftrainer bei Derby County, also quasi nicht nur der Nachfolger Philippe Cocu, sondern auch Frank Lampard's geworden. Aber, und das geht ja damit einher, es fängt ja nicht nur eine neue Karriere an, sondern eine richtig große Karriere ist zu Ende gegangen bei Wayne Rooney. Über 18 Jahre dabei gewesen jetzt und ein Wahnsinnsfußballer gewesen. Wie sind so deine Erinnerungen? Vor allen Dingen, da will ich ja drauf hinaus, wo haben wir den einzuordnen bei den Allergrößten im englischen Kontext?
Das ist genau das Thema. Also ich war in England, als er dann 2002, ich glaube gegen Arsenal war es, ne? seinen ersten Treffer erzielt hat, August roundabout war das. Ich habe ja dann von 2000 bis 2005 eben bei Chelsea gespielt und ich weiß noch genau, immer in der Reserve League, also zweite Mannschaft, war er natürlich auch schon immer wieder gut dabei, ich auch. Und es gab ein Jahr, da haben wir uns gebettelt. Wer hat die meisten Tore eben erzielt? Und ich bin dann in der dritten Saison ausgeliehen worden nach Schottland. Und er ging dann auch logischerweise hoch zu den Profis. Und da war es immer so, wer hat dann trotzdem noch die meisten Tore erzielt? Also er in der Nordliga, ich in der Südliga und es war immer ein Battle. Das war immer, hat immer Spaß gemacht zu lesen, wie viele Tore hat er gemacht, wie viele Tore habe ich denn gemacht und war so intern immer auch wieder ein Vergleich, obwohl wir uns nie kennengelernt haben. Und das waren so meine, ich würde jetzt fast schon sagen Berührungspunkte mit ihm, aber die haben es eigentlich gar nicht, nur auf dem Papier stattgefunden. Ein Stürmer, der für mich, wie soll ich denn sagen, also er hat die Qualitäten, Abschluss eines wirklich klasse Neuners, hat aber auch die Übersicht gehabt von einem klasse Zehner. Also ihm wird zwar nachgesagt, ja, der hätte mehr rausholen können aus seiner Karriere. Naja, gut, er hat auch mal Spaß gehabt in seiner Zeit und durfte das ein oder andere Kaltgetränk zu sich nehmen, vielleicht auch nach angeordneter Sperrstunde vom Trainer. Aber das gehört ja auch dazu. Das ist tatsächlich auch nach wie vor, braucht man es nichts vormachen, Teil des Fußballgeschäfts, dass der eine oder andere mal vielleicht 5 Minuten länger wach bleibt, als der Trainer sagt. Bei ihm ist es eben rausgekommen, okay. Für mich aber nach wie vor einer der Größten. Ich glaube, nur Alan Shearer hat mehr Premier League-Treffer erzielt. Genau. Von daher gehört er für mich einfach in die oberste Riege mit dazu, weil er A, unterhaltsam war, weil er B, eben auch absolut treffsicher war. Er hat United, ich glaube 2009, 2010, sowas in dem Dreh, wirklich auch immer wieder den Hintern gerettet. Der war konstant gut, hat wirklich immer wieder wichtige Tore auch erzielt. Ja, oder wenn ich mich jetzt in der Jahreszahl täusche, tut es mir leid, aber es waren auf jeden Fall 1-2 Jahre dabei, wo er richtig bockstark war. Ja. Er hatte konstant einfach Leistung geliefert. Und das hat immer wieder Spaß gemacht, ihm zuzuschauen.
Also ich glaube, der Grund, warum er vielleicht nie als der ganz Große genannt wird, weil, also erstens natürlich, weil er in unserer Zeit stattgefunden hat und weil er dann schon relativ früh nachgelassen hat, was ja auch völlig normal ist. Also zu dem damaligen Zeitpunkt, das hast du ja gesagt, Oktober 2002, da war der so 16,5 Jahre in etwa. Zu dem damaligen Zeitpunkt, heute ist es ja fast in Anführungszeichen normal, dass 16-Jährige in Kadern sind, in EFL Cup und so weiter, damals halt gar nicht. Null. Ja. Das gab's nicht. Und da musstest du schon körperlich so weit sein, als auch alle anderen Tools haben. Und der war ja dann relativ schnell nicht nur dabei im Kader, so als Auffüller, sondern der wirklich relativ schnell die Leistungen gebracht, so ähnlich wie Wirtz jetzt in Leverkusen, um mal ein Beispiel zu nennen, wo du nicht das Gefühl hast, ja, der ist halt da, weil sie sich was von ihm erhoffen sollen, weil er echt hilft. Und das ist das Erstaunliche zu dem damaligen Zeitpunkt gewesen. Und der hatte dann natürlich auch schon nach 13 Jahren circa, so mit 28, 29 ging es los, dass eben dann auch der Lebenswandel, ist ja kein Geheimnis, ihm dann so ein bisschen was gekostet hat. Neben eben dieser brutalen Abnutzung von 50 plus Spielen jede Saison. die er gemacht hat. Und du hast vorhin gesagt, so die Elemente des Neuners, die Elemente des Zehners, aber vor allen Dingen den Einsatzwillen und die, trotzdem die, die offenbar gottgegebene Kondition eines Sechsers ja auch noch dazu, weil der, ja. Ist ja, der war ja unglaublich viel unterwegs. Und das ist das Krasse daran eigentlich, dass, dass die, diese Karriere so extrem gut losging. Der ist dann, ja, falls ihr euch da noch erinnert, 2004 Europameisterschaft, hat er in der Gruppenphase immer getroffen, 4 Tore gemacht. Und da gab es nicht so wenige, die gemeint haben, oh, das ist eigentlich das krassere Talent als Cristiano Ronaldo, der parallel da rumgehüpft ist in der Premier League. Da gab es wirklich nicht wenige, weil grundsätzlich ist das ein wahnsinnig kompletter Fußballspieler gewesen, der auch dann, als er zu United kam, darf man ja auch nicht vergessen, der hat dann halt sehr viel höher angefangen, also der hat wirklich einen Mittelstürmer gespielt. Irgendwann ist es dann die hängende Spitze geworden, was auch, glaube ich, bis heute, glaube ich, das die beste Position gewesen ist. Ist aber dann irgendwann unter Ferguson, als es dann auch nicht mehr so gut lief, auch dann eben Zehner geworden und dann eigentlich auch, weil er gar nicht anders konnte, eher Achter, irgendwann dann ja fast Sechser geworden, sodass auch dann die Statistiken sich etwas nach unten korrigiert haben. Sind immer noch 833 Karrierespiele, Land und Vereine zusammen, 366 Tore, immer noch ein richtig guter Wert, aber natürlich jetzt nicht komplett elitär, so wie wenn man Shearers Sachen liest. 13 Jahre Manchester United, Champions League-Sieger, 5-mal Meister gewesen, das ist auch krass. 253 Tore für United sind die meisten aller United, ist ja auch, ne? Nur mal dieser Wert für sich bei Manchester United, der an der Spitze steht, das ist ein Wert ja. Für sich. Insgesamt 12 Titel gehabt. Nur das Problem, was ich halt dann immer wieder hatte, und das muss man schon sagen, der hat gerade zu Beginn seiner Karriere nicht immer diese Einstellung gehabt. Da gab es Diskussionen darüber, ob er zu hitzköpfig ist, was sicherlich irgendwo zum Teil war, dass er sich selber im Weg gestanden, dass er mit sich gehadert und dann wieder vom Platz geflogen ist oder einfach böse gefoult hat. Und eben das, was du gesagt hast, außerhalb des Platzes, irgendwie, das ist so ein What-If-Szenario, also wo ja. Man sich fragen könnte, was wäre denn wenn? Was wäre denn, wenn Wayne Rooney die Arbeitsmoral eines Cristiano Ronaldo gehabt hätte. Was wäre denn dann passiert? Wäre vielleicht England dann mit dieser Generation 2004, also gut, da hat er sich verletzt, 2006 tatsächlich dran gewesen? Wären die dann vielleicht besser gewesen? Und das ist irgendwie einfach schade, dass er trotzdem, trotz dieser Wahnsinnskarriere, die es ist, keine Frage, und die sicherlich auch, was jetzt Spieler mit englischem Pass betrifft, also wahrscheinlich muss man Offensive und Defensive da immer nochmal teilen, aber und es ist eh schwierig, Epochen miteinander zu vergleichen und die 66er und so, die müsste man ja rauslassen, weil die sind ja alle dann fast, also klar, aber schon, glaube ich, Top 5 in der Neuzeit, auf jeden Fall von den englischen Spielern, weil über so lange Zeit halt so prägend gewesen und auch das darf man nicht vergessen, gerade weil er eben das Leben auch genossen hat, eine echte Identifikationsfigur geworden für viele, viele englische Fußballfans, weil einige gesagt haben, das ist einer von uns, ganz normaler Typ, der halt gut Fußball spielen kann, ganz normaler Heinz. Und das ist aber irgendwie schade, finde ich. Also ein bisschen traue ich dem hinterher, weil ich echt gerne einen Rooney mit absolutem Arbeitseifer gerne gesehen hätte und was er hätte erreichen können.
Bei Wayne Rooney war es, ja, wie soll ich denn sagen, also die Spielweise, die hat mich fasziniert von Anfang an, weil es einfach, es war, ich glaube, Papa ist ein Boxer, richtig? Oder war Boxer?
Ja.
Wenn ich das irgendwie,
ja,
ich glaub, genau so hat er Fußball gespielt. Sehr physisch, sehr aggressiv, sehr ehrlich auch. Also wenn er dich umgehauen hat, hat er dich nicht von hinten umgehauen, sondern er kam frontal und hat dir gesagt, so Kumpel, jetzt scheppert's. Er hat auch mal natürlich ein bisschen übertrieben. Das war ja, damals ging das noch mit diesen Grätschen mal von der Seite und wirklich auch heftiger, ein gutes Timing zu haben. Das war schon alles auch emotional und hat ihn ja dann letzten Endes auch diese Aufmerksamkeit gebracht, plus diese Leistung. Vielleicht ist tatsächlich, die Frage kann man ja in den Raum werfen, hat ihm die Kapitänsbinde zum Schluss, also dadurch, dass er so viel Verantwortung bekommen hat, hat ihm das geschadet. Eben, vielleicht wollte er einfach nur Fußball spielen. Das ist, lasst mich bitte in Ruhe, du hast jetzt weniger gesehen, dass er seine Marke vorantreibt, jetzt komme ich wieder auf das Thema, sondern er wollte einfach nur da sein, er wollte kicken, du hast jetzt weniger gehört, da ein Modelabel, da noch ein Parfum, da noch eine Brillenkollektion, das gab es bei ihm nicht, er wollte kicken und hat dann so seine, ja, schon auch seinen Status ein bisschen genossen. Natürlich gehört auch das Umfeld dazu, ja, also er hat sich ja gerne mit Ricky Hatton der den Boxer auch gerne getroffen. Bei Ricky Hatton, wenn man den vergleicht, mal top austrainiert und dann schaust du ein paar Wochen später, dann ist er komplett auseinandergegangen. Ja, das heißt mit Alkohol oder mit Ernährung. Das ist auch wieder, wie war das Umfeld bei ihm? Ich finde tatsächlich, wenn er, eine berechtigte Frage, wenn er nicht so viel Verantwortung bekommen hätte, ob es dann länger diesen alten Wayne Rooney gegeben hat, der dieses aggressive Spiel, dieses Vorangehen, dieses, ja, teilweise auch leck mich am Arsch, ich mache das Ganze jetzt, gib mir einen Ball, beste Szene ist gegen Newcastle, wo er erst noch mit dem Schiedsrichter diskutiert und sieht, oh hoppla, da könnte ja ein Ball runterkommen, zieht mal einen Sprint über 6-7 Meter an und nimmt das Ding Volley und haut es einfach wirklich back of the net. Und ich glaube, genau das ist ihm auf dem Weg natürlich verloren gegangen. So dieses, ja, ich mache einfach mein Ding, weil er schon viel Verantwortung übernehmen musste. Ansonsten bin ich zu 100% bei dir. Du hast die Titel erwähnt. Du bist nicht Führungsspieler, erreichst solche Titel, wenn du ein durchschnittlicher Spieler bist. Das war schon echt eine Granate.
Und das ist ja auch das Krasse. Also Kapitänsbinde, aber ich meine, ich habe gesagt, 2004, da war er 18 Jahre alt und war halt die komplette Hoffnungsfigur in England. Und im Grunde hat er die ganze Offensive geschultert, machen wir uns nichts vor. Und das ist ja irgendwann, das kann ja gar nicht spurlos an dir vorübergehen, wenn diese Medienwucht auf dich da runterprasselt, ist ja völlig normal, dass das irgendwie irgendwann mal seine Spuren hinterlassen muss.
Ja, was du halt, hast gesagt, entschuldige, wenn ich dich unterbreche, also 13 Jahre, 16 kommt er mit 28, 29. Und er hat schon so viele Titel erreicht mit United. Premier League gewonnen, genau, hast du gesagt, Champions League, Europa League, dreimal, glaube ich, FA Cup oder was willst du dann noch? Also was willst du dann noch erreichen? Und es ist zwangsläufig, du hast es Abnutzung eben genannt, es ist vollkommen, du wirst irgendwann einfach etwas müde, weil es hört sich doof an. Ja, Premier League habe ich schon 5-mal gewonnen. So, was treibt mich denn jetzt wirklich an? Und dann kommst du automatisch ins Überlegen, naja, vielleicht mal ein anderes Land oder ich muss andere Reize setzen. Wenn das clever gemacht ist, dann ist das echt positiv. Aber es ist vollkommen verständlich, dass du nach 13 Jahren intensiver Fußballkarriere und auch wirklich sich unterzuordnen, dass du irgendwann auch mal einen Schritt langsamer wirst, weil du einfach nicht mehr die Motivation hast, du hast fast alles gewonnen.
Weil das war halt krass, wenn man sich nochmal das Revue passieren lässt. Also das war ja da fast märchenhaft, also zurück zu Everton. Also insgesamt der 4-4 Clubs gespielt von United, also von Everton zu United, wisst ihr ja, logischerweise, und dann von United zurück zu Everton. Und dann aber von Everton zu DC United gegangen in die MLS. Und da hatte ich schon das Gefühl, dass er wirklich so eine richtige Sehnsucht hatte nach dem kompetitiven Fußball. Ihr wisst ja, dass ich die MLS ganz, ganz gerne habe und auch selber gucke, aber ist natürlich schon mal was anderes, ne, zu Hause zu spielen. Und da gab es so zwei, drei Szenen, Orlando City, so eine Grätsche, wo er über den ganzen Platz zurückläuft, holt sich den Ball und haut ihn dann vorne rein. Das ist überragend. Und dann kommt er halt zurück zu Derby County und hat dann da auf der 6 gespielt und nochmal richtig geholfen. Also der war bei diesem Aufschwung nochmal richtig, richtig dabei bei Derby County, als Cocus Idee langsam gegriffen hat. Und da schließt sich halt jetzt für ihn der Kreis. Also wir verlieren ihn ja nicht aus dem ganzen Geschäft, sondern der kommt jetzt in eine wahnsinnig schwierige Situation. Da ist ja gerade bei Derby County die Übernahme von Shaikh Khalid, der ist verwandt mit Shaikh Mansour von Manchester City, der Cousin, glaube ich, der übernimmt. Gerade werden keine Gehälter bezahlt. Sportlich läuft es nicht so richtig gut. Sie haben ihm jetzt das Vertrauen gegeben, 2,5 Jahre. Und dass das funktionieren kann bei Derby County, haben wir, glaube ich, gesehen. Und ich meine, die haben jetzt seine Arbeit auch eine Zeit lang geguckt. Das ist so der romantische Übergang vom Spielertrainer zum echten Trainer. Das ist das Coole, dass er weiterhin dabei ist. Was man auch merkt, also wenn du jetzt vielleicht noch mehr, nachdem der jetzt seine Karriere beendet, wir werden echt alt, weil Rooney ist halt echt auch einer der Letzten jetzt aus dieser Generation, bei mir jetzt für mich persönlich, mit denen ich mich noch richtig identifiziert wäre zu viel, aber die mich sehr fasziniert haben als Spieler, wo ich halt nur als reiner Fan drauf geschaut habe und natürlich den dann auch journalistisch begleitet habe, dann gerätst du automatisch in einen gewissen Abstand dazu, aber das war schon einer, den ich mit, also das kann ich mich schon noch erinnern, als der mit 16 kam, mein Bruder und ich, wir sind permanent also in unsere Zimmer gelaufen und haben gesagt, boah, hast du das gesehen? Wayne Rooney, kennst du den? Der ist 16, boah. Und wir waren halt total von dem begeistert als Spieler und waren auch sehr gespannt, wie er sich entwickeln würde und dergleichen mehr. Und mit jedem dieser Spieler, mit jedem dieser Helden sozusagen, die wir halt als ganz normale Fans, da war ich halt 14 oder so, hatten, gerät das Spiel für mich nochmal in eine andere Schublade, weil natürlich interessieren tut es mich immer noch und analysieren tut man immer noch und vielleicht verstehe ich jetzt auch bedeutend mehr als damals vom Fußball, aber diese reine, bloße sich berieseln lassen und völlig fangen und faszinieren lassen, diese Spieler gehen halt der Reihe nach jetzt alle und das macht es dann auch nochmal zusätzlich bitter irgendwo, also im wahrsten Sinne des Wortes, bitter sweet, sagt der Engländer dann an der Stelle.
Umso wichtiger ist es doch, wenn du jetzt als Verein so einen Trainer verpflichtest, weil du weißt ja um seine Historie, genau das, dass Wayne Rooney das jetzt in die Mannschaft bringt für die jungen Spieler. Eben zu sagen, macht's doch genauso wie ich. Ja, das hört sich jetzt ein bisschen arrogant an, aber so diese, ihr habt die vollste, ihr habt alle Freiheiten, ihr habt die Genehmigung, einfach zu machen. Setzt euch durch. Ich weiß, wie ich das damals gemacht habe. Das Ganze muss natürlich schon auch mit ein bisschen Auge passieren. Er wurde jetzt auch nicht blind reingeschmissen, sondern das war auch schon, mit ein paar Trainingseinheiten wurde das Ganze vorbereitet mit dem einen oder anderen Gespräch und dann hat er einfach in Anführungsstrichen nur gemacht. Und da sehe ich tatsächlich die große Chance eben für Derby drin, dass sie in der doch schwierigen Situation, du hast die Rahmenbedingungen ja schon genannt, dass sie es eben geschafft haben, auch für die Mannschaft, auch für Staff dahinter, diesen Namen zu halten, diesen Namen eben nicht gehen zu lassen, dass er sagt, ich mache es. Denn es ist klar, wenn eine Pressekonferenz bei Derby County ist, normalerweise sitzen da nicht so viele Journalisten. Aber wenn Wayne Rooney, das ist ein schwieriges, einen schwierigen Teil ausgesucht, dann sitzen da deutlich mehr, dann ist wieder Aufmerksamkeit da. Dann ist dieser Glaube auch weiterhin an Erfolg da. Und wichtig ist nur für Wayne Rooney, dass er selbst einschätzen kann, ja, ich habe viel gesehen, ich habe viele Trainer mitgemacht. Ich selbst habe jetzt noch nicht die allergrößte Erfahrung. Habe ich ein gutes Umfeld, die mich dahin leiten? Ich habe meine eigene Meinung. Ich finde seine ersten Interviews extrem stark. Also wirklich, der klare Kante beweist nach Spielen, wie er analysiert, er nimmt kein Blatt vom Mund. Er sagt auch, wir haben keine Konzentration auf dem Platz gehabt. Wir haben ein schlechtes Passspiel gehabt. Er nennt es knallhart. Er nennt keine Spieler, aber er nennt die Mannschaftsleistung knallhart. Und das mag ich tatsächlich, weil damit auch die Mannschaft in die Pflicht genommen wird. Das ist schon eine, er macht niemanden runter, aber er weiß genau, was er zu sagen hat. Wenn er jetzt noch zwei, drei Leute in seinem engeren Umfeld hat, die ihn dahin führen, das Ganze noch gezielter zu machen, dann würde ich mir sehr, also ich wünsche ihm sowieso nur den maximalen Erfolg, aber auch für Derby County.
Ja, das wird ein wahnsinnig spannendes Projekt. Selbst so wie immer, wenn wir beide telefonieren, sind wir fast schon out of time. Das passiert halt manchmal. Wir haben noch circa 8 Minuten um 7,5 Jahre. Nee, wir haben 7,5 Minuten für 7,5 Jahre Mesut Özil bei Arsenal. Das Kapitel ist ja beendet. Ich glaube, das ist jetzt jeder Mann, jeder Frau bewusst. Am Deadline Day 2013 damals für 42,5 Millionen Pfund gekommen von Real Madrid zu Arsenal. Und auch da, glaube ich, müssen wir mal ran, um diese Karriere nochmal wieder in das Licht zu heben, in das es eigentlich gehört. Weil die letzten Jahre waren traurig. Fast, wenn man Özil und Arsenal so immer wieder sich vor Augen führt.
Traurig ist das richtige Wort, weil du einen begnadeten Fußballer hast in deinen eigenen Reihen, der, ja, natürlich hat er auch Fehler gemacht und ich gehe mal davon aus, große Fehler. Und dann ist es eben so, wenn du dich nicht anpasst, beziehungsweise eben deine Karten, die du hast, nicht richtig spielst, dann spielst du eben nicht. Also bist du nicht auf dem Platz und es gibt zwei wichtige Menschen in einem Verein, mit denen musst du dich, ob du willst oder nicht, gut stellen. Ist der Trainer eine sportliche Leiter. Ja, der eine stellt dich auf, der andere verkauft dich. So, und das sind die zwei wichtigsten Menschen. Wenn du jetzt aber immer wieder deine eigene Schiene fährst, gehst du halt einfach das Risiko ein, dass du nicht beachtet wirst. Und wenn der Trainer sogar noch die Denke hat, oh, wenn er reinkommt, wird vielleicht noch sogar noch eine Mannschaft geschwächt, dann ist das echt kein gutes Urteil. Obwohl, und ich kann mich an das Spiel nicht gegen Liverpool, glaube ich, war es, hat ein Tor vorbereitet, mit der Hacke. Der Ball ist eigentlich schon fast im Tor aus. Und er legt das Ding nochmal zurück mit der Hacke und daraus resultiert dann logischerweise ein Treffer. Da hast du nochmal diese Genialität. Das ist ein Genius. Das ist einfach wirklich, was der mit Ball kann, diese Übersicht, die er hat, ist phänomenal. Ich habe mich aber auch schon mehrfach über ihn ausgelassen, dass seine Körpersprache einfach nicht gefällt. Die Art und Weise, wie er das Ganze, wie er sein Spiel transportiert auf nonverbaler Ebene für die Zuschauer, war nicht immer optimal. Ja, ganz ehrlich, teilweise auch fast bodenlos.
Ja, also ich glaube, Mesut Özil ist ein Spieler, der seiner Zeit fast hinterher ist, weil hättest du den in den 80ern hingestellt, dann werden sie ihn einfach nur zu Füßen gelegen, weil es scheißegal, welche Körpersprache der hat. Aber im aktuellen Fußball, und das ist ja dann auch nochmal, das macht es ja dann auch nochmal diese Zäsur so bitter. Als Wenger ging, der ja noch so eine gewisse Fußballromantik in sich hatte und irgendwie immer noch dem Glauben anhing, es kann gehen mit reinem Pass, Ballbesitz, Fußball und ganz ohne Pressing. Aber als dann spätestens Emery kam, und das ist ja, das geht ja fast einher mit der Vertragsverlängerung im Januar 2018, ab dann wird die Karriere bei Arsenal halt wirklich schlimmer, weil irgendwie Emery mehr defensiv von ihm gefordert hat, da war er noch okay, da hat man immer noch mal sein Talent eben aufblitzen sehen, beispielsweise in dem Spiel, das du beschrieben hast, dieses 5-5 oder was das war, glaube ich, im EFL Cup damals. Dann eben unter Arteta, wo man das Gefühl hat, oh, es geht nochmal. Und dann aber so ab März komplett raus. Und dann wirklich auch knallhart einfach gecuttet. Und das hat es dann nochmal so bitter gemacht, weil man dann gemerkt hat, okay, die eine Seite, die so überragend ausgeprägt ist bei Özil, die, wo man ihm eigentlich zu Füßen liegen muss, ist dann eben der gewichen, dass im aktuellen Fußball halt nicht mehr ein Weg alleine reicht nicht mehr, sondern es muss halt schon Two-Way sein inzwischen. Wenigstens minimales Angebot. Und wenn du zu gar nichts zu machen bereit bist, dann wird es halt schwierig. Und ich habe auch, das habe ich ja auch gesagt, seit März jetzt ein gewisses Problem damit, wie er sich dann auch öffentlich nochmal verhält. Mir wird jetzt auch dieser Fenerbahce-Wechsel etwas zu, das ist mir alles ein bisschen zu pathetisch, aber so ist er halt inzwischen, das muss man so sagen, aber was eben nochmal so, das muss man sich nochmal geben, also kam am Deadline Day 2013 hin, hat eigentlich relativ schnell funktioniert, in der ersten Saison FA Cup geholt, die Meisterschaft war ihm nicht mehr vergönnt, wie wir alle wissen bei Arsenal, aber nochmal die FA Cups ja jeweils geholt und dann 2015, 16, diese Saison, das war wahrscheinlich auch so der Höhepunkt seines persönlichen Schaffens auf Vereinsebene wenigstens, 19 Assists, 16 bis Dezember, da haben alle gedacht, der bricht jetzt alle Rekorde. Und Arsenal kann in der Saison auf jeden Fall Meister werden. Dann waren es halt nur noch ab Dezember dann nur noch 3 die meisten kreierten Chancen bis heute in einer Saison. Bis heute mit Abstand in einer Saison 2016, 17 waren es dann eben auch nochmal 8 Tore, 9 Assists. Und dann kam es eben dazu, dass im Januar dieses Angebot da war, wo sie ja bei Arsenal schon auch angefleht haben. Geh jetzt nicht weg, bitte. Sondern du musst jetzt hier bleiben. Und das ist ja das, was Özil dann auch immer nochmal wieder betont hat. Jetzt hinten raus auch. Ihr wolltet doch, dass ich diesen Vertrag unterschreibe. Und dann könnt ihr mir jetzt auch nicht den Vorwurf machen, dass ich das Geld nehme. Und das habe ich auch mehrfach gesagt. Und ich glaube, da gehst du ja mit einher. Das ist nicht das Problem. Man darf es halt nicht am Geld messen. Von dem losgelöst war er ja irgendwie immer noch ein brauchbarer Fußballspieler. Aber ich glaube, das ist halt dann auch eine politische Personalie geworden bei Arsenal.
Genau. Und das war das Problem. Letzten Endes war es eine, ging es rein oder allein um einen Machtkampf. Es gab kein Miteinander mehr, sondern es gab eher, ja, es waren wirklich verhärtete Fronten. Und um es auf Spielerische runterzubringen, der Junge hat ja auch Tempo. Also er ist ja nicht langsam. Er könnte schon auch wirklich Sprints anziehen. Das hat er ein paar Mal gemacht und das war auch immer gut. Es war halt, er brauchte, genau wie du eben sagtest, so dieses etwas langsamere, aber zu warten, bis eben dieser geniale Ball auch geht und den spielt er ja auch, wird auch nach wie vor weiterhin spielen und ich freue mich, dass er die auch weiterhin spielt. Ich fand den Post von Scotland Mustafi eigentlich ganz bewegend, dass er gesagt hat, ja, also Assist King nennt er ihn ja auch und hat ihn gefreut, dass sie zusammen gespielt haben und selbstlosester Spieler, glaube ich, hat er gesagt. Und dann hat er aber einen Satz gesagt, den finde ich extrem stark. Leider konnten wir als Team dir nicht zur Seite stehen, als du uns am meisten gebraucht hast. Bedeutet eigentlich, wie wichtig er trotzdem für Spieler war. Also er ist ja überall sehr angesehen und bedeutet, es ist auch ein lieber Junge. Ja? Vielleicht immer nicht bestens beraten in der Außendarstellung, aber es ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor und schön, dass das zwar so gepostet wurde. Ich hoffe nur, dass jeder, und damit meine ich auch Arsenal, seine Lehren daraus zieht.
Ja, das wäre jetzt ein eigener Podcast, welche Lehren man da draus zu ziehen hat. Aber für mich ist das, was du gesagt hast, und damit, glaube ich, können wir sowohl das Kapitel als auch dann den Podcast beschließen. Das ist erstaunlich, dass in der ganzen Zeit bei jeder, Özil jetzt nicht für die Europa League nominiert, Özil nicht für die Premier League nominiert. Es gab nicht wenige Spieler, die sofort dazu getwittert haben, beziehungsweise in Interviews sich dazu geäußert haben, boah krass, unser talentierter oder auch ehemaliger Arsenal-Spieler, der talentierteste Mann im ganzen Kader spielt nicht mehr. Und das zeigt ja schon, dass der eine wahnsinnig hohe Akzeptanz unter den Spielern hatte. Zum einen, weil er als Typ okay ist, das glaube ich auch, der ist halt einfach anders. Vielleicht passt das am allerbesten, er ist halt irgendwie eine Art von Künstler. Und deswegen muss man sich auch manchmal über ihn aufregen. Über Kunst rege ich mich auch auf, weil das nehme ich dann manchmal persönlich sozusagen, wenn mir ein Buch nicht gefällt, auf das ich mich gefreut habe, dann bin ich irgendwie so, naja. Wohingegen bei einer rein sachlichen Geschichte passiert das halt nicht so sehr. Und das ist einerseits der große Vorteil Mesut Özil, auch in Deutschland bis bei 2014 hat er die Deutschen halt so krass mitgerissen, weil er so einen Spieler hatten wir ja nie. Und dann aber irgendwie war er halt auch zum Teil wahnsinnig frustrierend, weil man das Talent irgendwie noch kennt, hochgerechnet hat und aber nicht mehr gesehen hat und vor allen Dingen den Einsatz dann nicht mehr so sehr. Und ich glaube, so ähnlich ist es da auch. Aber wenn der so eine Akzeptanz innerhalb der Fußballerbranche hat und wirklich nicht nur bei Arsenal, sondern auch bei Real Madrid, Sergio Ramos und so, die dem und also alle, die immer wieder gesagt haben, auch Ronaldo, ne, boah, mit dem konnte man wirklich Fußball spielen, dann bedeutet das was. Und dann haben wir leider irgendwie auch da vieles gesehen von dem, was er zu leisten imstande ist, aber ich glaube, da war noch weit mehr drin. Also da wäre wirklich eine absolut, also Weltfußballer, einmal hätte er mindestens sein müssen und in den 80ern, das ist mein Punkt, wäre es 3 bis 4 Mal geworden, 100%.
Stimme ich dir zu 100% zu. Auch hier komme ich wieder auf den Punkt raus, wie so oft in diesem Podcast, und du hast Künstler ja genannt, wir haben über Dele Alli gesprochen, gehört für mich auch in diese Riege, weil er eben diese Künstler brauchen auch dieses Vertrauen immer wieder, diese Bestätigung, dass sie eben toll sind, dass sie außergewöhnlich sind, und sie passen dann eben nicht in diese Norm, okay, wirklich hart arbeiten für den Erfolg. Da fällt Özil runter. Ja, das hat er ein bisschen verschenkt. Wir haben über Rooney gesprochen, da wäre mehr drin gewesen. Dele Alli, da ist definitiv mehr drin. Und bei Özil wäre es auch gewesen. Ich hoffe nur wirklich, dass er sich wohlfühlt jetzt, dass er natürlich auch das Vertrauen bekommt, mehr Streicheleinheiten und damit auch wieder die genialen Pässe rausholt. Weil letzten Endes alle, die zuhören, alle, die The Zone schauen, wissen, ich bin kein Fan von irgendeiner Mannschaft. Mich interessiert das nicht. Mich interessiert nur, dass die Jungs, und du hast es auch gesagt, das sind moderne Gladiatoren, dass sie einfach das machen können auf bestmöglichem Level. Das, was sie von Anfang an geliebt haben. Und das ist Fußballspielen. Und ich will sehen, dass die Jungs lachen. Okay, sie dürfen jetzt nicht mehr, oder für zumindest in der Premier League, sollen sie jetzt erstmal nicht mehr zusammen jubeln. Aber das wird ja wieder kommen, und ich will lachende Gesichter sehen, ich will tolle Tore sehen, ich will geniale Assists sehen, und da gehört Mesut Özil dazu.
Ich bin guter Dinge, dass wir noch ein paar davon erleben. Deshalb, bevor wir zumachen und ich dich verabschiede und du dich verabschieden kannst, weil sonst vergesse ich es wieder, der Aufruf an euch Patroninnen und Patrone oder die es noch werden wollen, patreon.com/clicknrush, oder aber, das hat sich inzwischen irgendwie zum bevorzugten Mittel eurer Wahl entwickelt, PayPal, da ist es clicknrush@gmail.com, und an der Stelle, das hat uns sprachlos gemacht, als wir das gesehen haben. Nochmal danke an Sandy, der uns mit Jahresbeginn 120 Euro überwiesen hat. Das möchte ich an der Stelle dann nochmal ganz besonders rausstellen. Es gibt bald nicht nur einen Supporters-Only-Podcast, sondern wahrscheinlich einen Sandys-Only-Podcast. Das ist wirklich großartig, und dafür, wir haben es ja auch schon geschrieben und wir lassen uns noch was einfallen, aber dafür ganz fetten Dank. Natürlich auch an alle anderen. Wir haben ja dieses Arrangement getroffen. Jeder gibt, was er kann oder was er will. Und wir sind sehr dankbar, dass ihr das tut, in dieser Großzügigkeit, in der es tut, damit wir halt verschiedene Dinge machbar halten können und diesen Podcast eben immer wieder bringen können. Fetten Dank an unsere Patroninnen und Patrone. Das macht großen Spaß und ihr seid natürlich weiterhin herzlich gerne gesehen. Sepp, danke auch an dich, dass du meinen Bruder vertreten hast. Der hat krass viel zu tun. Die Terminnot kommt nicht nur über Fußballer, sondern auch dieser Tage über uns Medienschaffende. Aber vielen Dank und ich hoffe, dein zweiter Auftritt bei uns hat dir ähnlich viel Spaß gemacht wie der erste, heute in anderer Art und Weise.
Ja, definitiv. Macht immer wieder Spaß, gerade über den englischen Fußball zu sprechen, eben ein bisschen tiefer reinzuschauen, nicht zu sagen, ach, das sind die Statistiken oder das sind die Headlines. Das macht Spaß. Tiefe ist cool. Wir haben so viel oberflächlichen Kram, mit dem wir bombardiert werden. Deswegen finde ich euren Podcast so toll. Passend auch vom Timing, weil die Spülmaschine piepst gerade. Ich darf sie ausräumen. Wer es nicht gehört hat, jetzt habe ich es nochmal mit reingebracht. Also meine Arbeit geht direkt weiter.
Der geräuschreichste Podcast in der Geschichte. Mein Handy hat geklingelt, mein PC die ganze Zeit. Ich glaube auch, dass man meine Tochter im Hintergrund hat schreien gehört. Baustelle ist hier rundherum. Es ist alles etwas anders als im normalen Setup. Das ist halt so.
Ja, also nochmal, vielen Dank. Hat Spaß gemacht und gerne wieder. Und das Wichtigste ist tatsächlich nochmal, wir haben über Corona gesprochen, bitte, bitte, bitte alle, die es anhören und tragt die Message bitte weiter. Es ist extrem wichtig, dass wir als Team agieren, dass wir zusammenhalten. Zusammenhalten nicht im Sinne von, dass wir uns eng umarmen, sondern dass wir die Maßnahmen einhalten. Und vor allen Dingen bleibt alle gesund.
Dem habe ich gar nichts hinzuzufügen.